Der S3-Podcast.
Schönen Montagabend, das ist der Fokus. Am Mikrofon ist der Dominik Diller. Die beste Bildung, die findet ein gescheiter Mensch auf Reisen. Das hat schon der Goethe gesagt. Und dass auch in wenig rosigen Zeiten viel gereist wird, zeigt zum Beispiel von der Firma Globetrotter. Trotz Internetbuchungen, Finanzkrisen und hohen Kerosinpreisen wächst der Spezialist für Individualreisen schneller als die anderen Schweizer Reiseveranstalter. Mit der konsequenten Strategie Reisen statt Ferien. Individualtourismus statt Last-Minute-Buchungen. Gast bei mir im Fokus ist der Chef von Globetrotter, der André Lüthi, der die Geschäftsidee seit rund 17 Jahren erfolgreich umsetzt. André Lüthi, wie viele Ferien haben Sie im Jahr?
Es geht noch gegen die 8 Wochen, je nachdem. Also zwischen 7 und 9 Wochen liegt drin, weil ich gerne mit den Kindern immer wieder reisen und das soll so sein.
Sind es denn auch wirklich Ferien oder sind Sie permanent am Rekognoszieren?
Ja, das ist natürlich immer eine Mischung. Also ich meine, ich habe mein Hobby, meine Leidenschaft zum Beruf gemacht vor 25 Jahren und dementsprechend, wenn ich unterwegs bin im Land, entdecke ich neue Sachen, komme heim, ich kann das vielleicht sogar den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern weitergeben. Also es ist immer ein Mischmasch. Mhm. Ausser die Reise. Ich tue jetzt vielleicht eine Reise leiten mit Journalisten oder so, dann ist es natürlich der 100% Beruf.
Okay. 7 bis 9 Wochen haben Sie gesagt, das ist mehr als die meisten Schweizerinnen und Schweizer, aber es ist weniger als Ihre Mitarbeiter. Wer bei Ihnen arbeitet, muss sich mindestens 3 Monate im Jahr beim Reisen weiterbilden. Das klingt natürlich zum ersten Mal, wenn man es hört, paradiesisch. In der Praxis sind es natürlich, glaube einfach unbezahlte Ferien. Was ist denn, wenn jemand lieber mehr verdient als ständig umeinander reist?
Eben, sie müssen nicht, das ist kein Problem. Aber es ist natürlich schon so, dass von den 220 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die meisten, die wollen es einfach, weil einfach das Reisen ihr Herz, ihr Feuer, ihre Leidenschaft ist. Wenn jemand das nicht will, dann sagt er das beim Anstellungsgespräch. Also zum Beispiel Familienvater, das wird dann noch happy, wenn er einfach Reiseberater ist und 2 Kinder hat. Und dann lässt halt vielleicht nur 1 Monat ausfallen, nimmt 8 Wochen Ferien. Das macht man einfach vorher ab, dass man auch einteilen kann.
Mm. Und Sie haben gesagt, das sind Leute, die eben sowieso per se gerne reisen, die das Reisen ein bisschen im Blut haben. Ihre Mitarbeiter, die sollten, glaube ich, auch mindestens 3 Monate auf 3 verschiedenen Kontinenten verbracht haben, dass sie sie überhaupt einstellen. Haben Sie eigentlich selber auch schon mal ausgerechnet, wie lange Sie in fremden Kontinenten gelebt haben?
Oh, das ist eine gute Frage. Nein, was mache ich jetzt gerade mal? Habe ich nicht. Aber es ist ja so,
das halbe Leben.
Ja, nicht das halbe, aber ein schöner Teil, muss ich sagen. Ich noch das dazu nehmen, was ich davon geträumt habe, das ist es mehr als das halbe. Nein, aber es ist natürlich auch so, dass man seine Lieblingsländer, seine Lieblingskontinente hat. Ich war jetzt über 30 Mal im Himalaya gewesen. Also Nepal, Tibet, Indien fasziniert mich total. Aber wie viel das ist schon bei unterwegs gewesen? Keine Ahnung.
Welches war Ihre erste Reise gewesen?
Die allererste mit dem Melo zum Matterhorn vom Freiburgischen Haus, als ich aufgewachsen bin, 14.
Also Sie sind nicht früher mit Ihren Eltern in die Ferien?
Nein, ich konnte nie in die Ferien können. Also das ist ein, wir sind einmal in einem Hotel übernachtet, bis ich bis 16 war. Und dann eben mit dem Melomat zum Matterhorn mit dem Zelt. Und dann die richtige erste Reise, wie war es dann zumal? Eurotrain. Mhm. Durch Europa ein bisschen. Und dann mal nach Amerika. Das war dann einmal die erste größere Reise gewesen.
Und dort haben Sie dann Ihre Reiseleidenschaft entdeckt.
Ja, wobei ich kein Geld hatte. Wir sind dann mit Autostopp nach London, weil wir gehört haben, in London gibt es sehr günstige Tickets in den USA, haben das gemacht. Und sind dann dort 6 Monate rumgereist mit dem Zelt. Und sehr, sehr, sehr low, muss ich jetzt mal sagen, von der Ausgaben her. Aber die Faszination vom Unbekannten, die Faszination von der Heimaus, mal schauen, was passiert, aus sich Neuem auftun, wobei der USA Neues auftun, ist noch Geschichte für sich. Aber die Natur, die Begegnung mit den Indianern, die wir dort hatten, waren so die ersten Ansätze, und ich habe gemerkt, hey, ich könnte auf diesem Planeten etwas lernen, es könnte mich weiterbringen, mhm, wenn ich reise.
Also angefangen als Low-Budget-Traveler. Ich gehe mal davon aus, dass mit so einer Geschäftsidee, die Sie ja vertreten, dass Ihre Ferien auch heute noch nicht, ich sage jetzt mal, im Liegestuhl stattfindet. Sind Sie immer mit Rucksack und mit schweren Schuhen unterwegs, wenn Sie weggehen?
Nein, überhaupt nicht. Also und je nachdem, jetzt die Zeit, dass wir Kinder haben, Nevan und Levin, die sind 9 und 7, sieht das ganz anders aus. Also wir sind jetzt mit den Kindern mit dem Koffer unterwegs, mit dem Aluminiumkoffer. Wenn wir durch Vietnam reisen, haben wir sicher auch Rucksack dabei, oder wir in Indien sind. Und inzwischen für mich Himalaya, also auf einen Berg geht, ja, dann habe ich die schweren Schuhe bei mir und das Zelt und den Rucksack. Also je nachdem, was man macht.
Sind Sie da eigentlich selber eine Ausnahme oder kennen Sie Haufen CEOs, Manager, die in den Ferien eben als Abenteuerentdecker losziehen?
Nein, leider nicht. Wobei, man muss immer unterscheiden. Also, es gibt ja immer mehr Leute, die sich kommerzielles Abenteuer erkaufen, organisieren. Jetzt im Extrem auf Everest organisiert oder zum Nordpol oder solche Geschichten. Das sind aber für mich andere Geschichten als die, jemand, der sagt, ich gehe alle Jahre für mich 3-4 Wochen weg als Manager. Und die gehen die meisten, sage ich jetzt ein bisschen provokativ, normal in die Ferien. Mhm. Und ich finde eben ganz persönlich, es würde jedem Manager gut tun, zwischendurch wieder mal eine richtige Reise zu machen, von A nach B zu ziehen, also sich neue Kultur und Länder aufzutun. Nicht immer zu wissen, wo man abends schläft. Und ob man im 5-Sterne-Hotel schläft oder im Zelt oder im Gästehaus vor 20 Jahren, ist eigentlich gar nicht so entscheidend. Wenn man es für mal schlafen, ein bisschen besser. Das habe ich heute auch gerne.
Das ist nicht das Problem. Das ist also ein bisschen die Philosophie, die man kennt von Globetrotter. Also ich bin auch schon jemand in einer Filiale von ihnen gewesen. Man hat da so ein bisschen das Gefühl, sie und ihre Mitarbeiter schicken die Leute an, wenn sie nur 2 Wochen Zeit haben auf einen Himalaya-Trip. Ist das so?
Nein, das ist nicht so. Also wir versuchen natürlich schon auch, unseren Leuten zu sagen, unseren Kunden, schauen, sehr oft ist beim Reisen weniger mehr. Mhm. Also es ist vielleicht gescheiter, du gehst nur mehr in die Ecke von Peru oder von Indien oder von Indonesien, lernst das ein bisschen intensiver kennen, kommst in Kontakt mit Leuten und Land und der Religion und nimmst auch etwas mit, hey, und gehst dir vielleicht durch das so ein bisschen mit anderen Augen, durch die Schweiz, ich komme übrigens auch immer sehr, sehr, sehr gerne, hey. Aber das ist ja genau eigentlich das, was wir versuchen, als unsere Stärke rauszustreichen. Wir kennen die Welt, wir haben unser Hobby, unsere Leidenschaft zum Beruf gemacht und dementsprechend noch gerne darüber erzählen. Mhm. Und hoffe eben, dass das Reisen mehr ist als nur Ferien, sondern dass es nachhaltig ist, dass man vielleicht ein bisschen am Bewusstsein etwas verändert, dass man ein bisschen mehr Respekt und Toleranz gegenüber anderen Kulturen und Religionen.
Aber muss es denn zwangsläufig eine andere Kultur sein? Auch? Also, ich sage jetzt mal, wenn ich zu Globetrotter gehe, dann ist es, glaube ich, schon eher, wenn ich weiter weg will. Oder was würden mir Ihre Mitarbeiter sagen, wenn ich zu Ihnen ins Büro komme und sage, ich möchte gerne 2 Wochen in ein Hotel am Mittelmeer?
Okay, kein Problem.
Würden also, die mich auslachen?
Also, wir haben unsere Kunden übrigens generell noch zum Tourismus. Sie werden immer multioptionaler. Also der gleiche Mensch, der 3 Monate durch Australien reist mit dem Camper, kommt ein Jahr später und sagt, oh, ich brauche eine Woche Kreta. Mhm. Und diesen Wunsch wollen wir erfüllen. Und das ist auch absolut richtig so, finde ich. Aber unsere Kernkompetenz, unsere Leidenschaft und unser Geschäft liegt darin, dass wir die Welt kennen, wo es komplex wird, wo man selber nicht mehr so zu schlagen kommt, wo man Tipps braucht über Impfungen, über Visum, über beste Flugverbindungen. Nein, also Europa ist sehr schön. Was einfach ist, die Reisebranche verliert immer mehr im Europa-Geschäft als Internet. Weil es lohnt und Retour buchen heute Konsumentinnen und Konsumenten im Web. Oder für das brauchen sie kein Reisebüro mehr. Also müssen wir unsere Kernkompetenz rausstreichen. Das Know-how zum Thema Reise in die Welt raus.
Sie haben vorher auch gesagt, der eine geht zuerst 3 Monate auf Australien, nachher will er eine Woche auf Kreta. Es ist ja auch ein bisschen so, dass man meint mindestens, dass sich gestresste Leute eher sehen, nicht nach Beihochlager im Liegestuhl. Aber offenbar machen sie es dann nachher nicht. Also wie ihr das Geschäftsmodell beweist, nimmt dann so der moderne Mensch heute einfach auch gerne den Stress oder die Action mit in die Ferien.
Es ist nicht Stress, aber die Leute verglichen mit vor 20, 30 Jahren, wir haben angefangen, sie haben mehr Geld, weniger Zeit. Das ist mal grundsätzlich. Die Segmente haben sich auch verändert. Das ist also bei uns am meisten wachsen im Moment, sind Familie und die Rentner. Mhm. Und dann, glaube ich, haben ja immer mehr Leute entdeckt, dass es mehr Effekt so ein bisschen eigene Reiseleiter zu sein. Zu sagen, hey, wir gehen dann nach Indien mit dieser Airline, wir wollen vielleicht 3-4 Hotels vorreserviert haben. Und dann gehen wir auf eigene Faust oder haben vielleicht einen indischen Begleiter bei uns. Aber ich kann selber steuern, bestimmen. Und dann wäre es, glaube ich, ein nachhaltiges Reiserlebnis. Und das ist, glaube ich, ein gesellschaftliches Phänomen. Der Individualismus generell, nicht nur im Reisen, nimmt ja zu. Selber bestimmen, was ich toll finde, übrigens das Leben selber in die Hand nehmen. Und wegen dem sage ich immer, unser Erfolg, den wir im Moment haben, ist auch mit viel Glück verbunden. Dass wir einfach in einem gesellschaftlichen Trend segeln, den wir seit 30 Jahren konsequent verfolgen. Wenn man es im Alltag hektisch hat, wie verrückt, und sich mal in einem neuen Land auftut, und ein bisschen mutig ist, auch wenn es nur für 3 Wochen ist, kommt man vielleicht zu neuen Erkenntnissen, dass man sich daheim nicht mehr so hektisch sieht. Mhm.
Also mir persönlich
ist visionär, aber mir geht es oft so. Also neue Erkenntnisse bringen mich auch dazu, hier daheim gewisse Sachen manchmal ein bisschen mit anderen Augen zu sehen, ein bisschen lockerer anzugehen. als wenn ich 3 Wochen im Liegestuhl überlegt habe, wie mache ich eigentlich den Businessplan nächste Woche.
Finde ich noch interessant, dass Sie sagen, ein bisschen lockerer das Ganze anzugehen. Also mir ist es auch schon so gegangen, dass ich nur 2,5 Wochen Zeit hatte und trotzdem auf Indien gereist bin und dann total kaputt heimgegangen bin. Also,
keine neue Erkenntnis.
Doch, das schon. Aber Ketzer ist gefragt, überfordert Sie vielleicht Ihre Kunden manchmal auch? Mit diesem Geschäftsmodell.
Ja.
Reisen.
Mhm. Also, wir tun den Kunden nicht zum Reisen zwingen. Wir haben ja das Glück, einen Beruf zu haben, Träume zu erfüllen. Aber wir versuchen natürlich wirklich oft, unseren Kundinnen und Kunden zu sagen, weisst du was, du gehst das erste Mal nach Indien in deinem Leben. Dann ist es vielleicht schon gescheiter nicht gerade nach Kalkutta, sondern vielleicht auch da ein bisschen Delhi. Und wir haben jetzt nicht mehr viel von Indien, aber es ist jetzt gleich. Und dann finde ich, dann können wir sagen, weisst du, gehst du ein bisschen sanfter, nimmst noch Reiseleiter mit den Einheimischen oder machst du nur wenig. Aber überfordern, nehme ich eher das Gefühl, wir sind die, die versuchen sogar noch zu bremsen, weil die Leute haben ja oft den Anspruch, oh, ich habe gesehen, 1900 Franken rund um die Welt, ja, so eine Woche Zeit, da gar nicht. Das sollte es eigentlich nicht sein, das verstehen wir nicht unter einem Reisen, der wirklich etwas bringt. Aber es gibt Leute, das muss ich ehrlich gesagt sagen, denen kann man so nicht ausreden. Und dann erfüllt man halt den Wunsch, wenn sie 10 Tage nach Indonesien wollen.
Was würden Sie denn jetzt an einem Schweizer Angestellte empfehlen für eine Reise, sagen wir mal November oder Januar, Februar, vielleicht über Weihnachten, wo er daheim sein?
Also ich würde zuerst mal fragen, was er für Interesse hat. Wie lebt er? Was machst du gern? Ist irgendein Land, eine Kultur, die dich grundsätzlich schon als Kind hat interessiert? Hast du gerne Wien geschaut? Oder,
Kroatien dann dem
oder lieber Harrer gelesen über den Himalaya. Also ich finde, das ist das Ziel einer guten Reiseberatung, im Gespräch zuerst mal herauszufinden, wo liegen Präferenzen, wo ist jemand mehr Natur interessiert, geht er gerne aus in ein Blockhaus auf das Kanu oder fährt mit dem Camper durch Australien, USA, hat es gerne safe, super. Ist jemand eher an neue Geschichte interessiert, an neue Religionen mal gleich zu sehen, Hinduismus in Bali oder in Thailand, der Buddhismus. Also,
ist vielleicht jetzt auch ein bisschen...
Und dann finde ich es schon so, was er will, schlussendlich. Ja. Und vielleicht schicken wir ihn dann nach Südfrankreich.
Ist wahrscheinlich auch ein bisschen hypothetisch, jetzt gerade die Frage. Also es kommt ja wahrscheinlich niemand so zu Ihnen ins Büro, sagen, ich habe keine Ahnung, wo ich hinwollte.
Nein, aber es gibt schon immer mehr Leute, die sagen, ich habe 14 Tage Zeit, was soll ich machen? Es gibt schon. Also so hypothetisch.
Was es auch immer mehr gibt, ist Leute, die ihre Büro mitnehmen in die Ferien, Laptop, iPhone, Blackberry. Reisen Sie eigentlich auch, weil Sie ja schon so viel unterwegs sind, mal so eine Art Sklave oder mobile Kommunikation in der Weltgeschichte umeinander?
Ja.
Also tagtäglich E-Mail?
Also nicht tagtäglich, aber ich finde, unsere Firma hat mittlerweile eine rechte Grösse, wobei ich muss sagen, wir haben einfach Top-Leute im Kader, 7 Leute. Wegen dem kann ich 8 Wochen fort, weil ich 7 anderen Menschen kann vertrauen kann, dass sie den Laden im Griff haben. HR, Marketing, Finanzchefen und so. Und gleich finde ich, mir ist klar von dieser Technologie, regen mich manchmal auf, aber sie gibt auch viele Freiheiten. Und im richtigen Moment können wir Kontakt aufnehmen, für vielleicht 2-3 Minuten etwas abzuklären. Das finde ich, find ich gut. Passiert aber sehr selten.
Das zeigt ja eigentlich auch, dass Globetrotter das Image vom Birkenstock-Verein unter ihrer Führung längstens abgeleitet hat. Man würde auch nicht mehr duzt bei Ihnen im Büro gerade. Oder ist das ab und zu noch?
Also, das ist eine von der schwierigeren Fragen bei uns.
Okay.
Duzt oder nicht? Also, es gibt auch so Fälle, wo 65-jährige Leute reinkommen, wo bei uns klar ist, mittlerweile sagt man grüß sich. Und er sagt der Herr, jetzt habe ich aber gemeint, bei euch werden wir duzt. Es gibt ja beides.
Also es gibt immer nur beides. Der Kunde darf wählen.
Wir versuchen einzuschätzen und meistens fängt es mit einem Hallo an oder der Kunde sagt dann, wie er es gerne hat. Am Telefon ist es einfach, sagt man einfach Vor- und Nachnamen und dann sagt der Kunde schon oder grüßt sich.
Okay.
Aber ja, das Image haben wir abgelegt.
Also das Image, eben, früher sind es glaube ich auch noch so IKEA-Büromöbel gewesen, jetzt sind es Designermöbel, die bei
Globetrotter sind. Das waren die Schubladen.
Das haben sie alles abgestellt.
Das ist abgestellt, ja, weil unsere Kunden sind ausgestorben.
Die gibt es nicht mehr.
Oder fast nicht mehr.
Der, die sind unterdessen eben
auch Manager. Das One-Way-Kauf mit der Aeroflot nach Delhi. Oder? Der ist heute CEO oder Rechtsanwalt. Wo das dann kommt.
Wieso gelten Sie denn überhaupt noch so als das andere Reisebüro?
Ja, ich glaube, das sind unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Wir sind einfach Menschen, die nichts anderes, die einfach für das Leben gerne reisen, die wir das erzählen, die finanziell einen Haufen Abstriche machen. Die Reisebranche zahlt nicht gut, zum Beispiel im Vergleich zu Versicherungen, Banken, jetzt vom Kaufmännischen zu reden. Aber das ist uns allen oder den meisten für uns das eben wert, die Abstriche zu machen, für das, was wir am liebsten machen, Reisen, auch können zu leben. Und das spürt einfach die Kundschaft. Also, wenn ihr mit einem redet, der schon 10 Mal ist in Chile war, das führt und klopft. Und dann will man einfach auch nach Chile. Oder? Das, ich glaube, das ist das Geheimnis. Plus sicher die Fachkompetenz. Wir legen extrem viel Wert auf die Schulung, haben ein eigenes Schulungszentrum, haben modernste Technologie, sollten wir uns nicht zutrauen. Eine der grössten Flugdatenbanken in der Schweiz. Also im Backoffice sind wir natürlich, das merkt man nicht gegen raus, ziemlich gut aufgestellt, was dann eine Professionalität anlegen.
Also schon lange nicht mehr das Learning by Doing, wie sie es eigentlich gelernt haben. Sie sind als Welten, vom Weltenbummler, also vom gelehrten Bäcker, Konditor zum Weltenbummler, zum Chef von einem grossen Schweizer Reisebüro geworden. Der Gründer von Globetrotter, das war auch ein Weltenbummler, der Walter Kamm, der hat das Unternehmen vor 32 Jahren in einem Velokeller in Zürich, glaube ich, gegründet. Unterdessen sind sie die Nummer 5 in der Schweiz. Haben sie dann eigentlich nicht auch manchmal ein bisschen Angst, dass der Sympathiebonus, der dann da ja auch mitspielt, wenn man das hört, wie die Firma entstanden ist, dass der irgendwann ein bisschen verloren geht und sie einfach ein weiteres Reisebüro unter vielen sind?
Mal, ich habe Angst, aber ich glaube, es ist auch unser Job, an dem zu arbeiten. Also wir haben Kunden, die sagen, das ist nicht mehr der gleiche, das ist nicht mehr der IKEA oder der Birkenstock, glaube ich, das entspricht mir nicht mehr. Das hat es gegeben, einen kleinen Prozentsatz. Oder vor 18 Jahren 3 Mitarbeiter, die gekündigt haben, weil wir Computer haben eingeführt. Das ist nicht mehr der Globi. Aber ich glaube, wir müssen dort einfach den Gegenbeweis starten, indem, dass wir einfach immer noch in der Authentizität, in dem, für das, was wir leben, im Reisen, das immer noch mit der gleichen Glaubwürdigkeit überbringen und leben, wie es der Walter Kamm gemacht hat vor 30 Jahren. Das, glaube ich, ist heute eben noch so. Der Walla hat da so einen guten Grundfunken gelegt. Und dass halt Service- und Beratungsqualität dort oben drauf das Entscheidende ist. Und da müssen wir wirklich noch arbeiten. Uns.
Und der Druck, nehme ich an, der wächst natürlich auch ständig. Jetzt beispielsweise auf die Mitarbeiter. Also, wer seinen Umsatz von einem aufs nächste Jahr nicht erhöhen kann, hat dann auch ein Problem.
Es gibt ein Gespräch.
Bei Globetrotter. Also, es ist nicht nur so, dass er jetzt mit einem Computer auch arbeitet, sondern
Geld verdient werden. 138 Millionen Umsatz, über 10 Millionen Salärsumme. Und wir funktionieren nach betriebswirtschaftlichen Prinzipien.
Wie stark wollen Sie denn noch wachsen? Also Sie haben unterdessen 220 Mitarbeiter, 20 Filialen in der Schweiz. Wie gross
soll das Unternehmen werden? Also wir haben keine Businesspläne und so Sachen oder langjährige Strategien, sondern wir sind immer so ein bisschen gesagt, nach dem natürlichen Wachstum haben wir funktioniert organisch. Und wenn das Bedürfnis, wenn der Markt da ist, wenn man denkt, hey, wir bekommen immer mehr Zuspruch, haben wir auch erweitert. Also, wo Zürich aus allen Nähten plätzt, haben wir Winterthur gemacht oder haben dann zum Beispiel Bern auf der Basel und so weiter. Und Zürich sind jetzt 4 Filialen. Und so wollen wir auch weiterhin eigentlich arbeiten. Und wir haben jetzt wieder gemerkt, es gibt noch ein paar weisse Flecken im Land, wo wir Haufen Kunden haben und noch ein bisschen weiter müssen pendeln. Und wir werden nächstens noch 1-2 Filialen auftun. Ja. Mhm. Und vielleicht ist es mal fertig. Aber es geht nicht nach einer Strategie, wir wollen im Jahr 2010 30 Filialen. So nicht.
Also Globetrotter auf dem Weg zum Mainstream, kann man vielleicht so sagen.
auf dem Papier vielleicht, aber nicht im Herz und im Gedanken.
Nein. Okay. Patent Ochsner sind auch mal ganz klein gewesen, haben klein angefangen, sind unterdessen Platz 1, glaube ich, in der Schweizer Hitparade. Und Patent Ochsner, das wünschen sie sich auch. Wir hören den Auftragssong von Globetrotter. Sie haben den Bühnenhuber nämlich den Song für sich schreiben. Ganz, ganz kurz, wie ist die Geschichte genau gegangen?
Es ist 2 Jahre her, wir sind 30-jährig geworden, hatten ein Jubiläum, haben die 4'000 besten Kunden eingeladen für eine Zirkusshow, also die wir selber haben gemacht. Der Bühne und ich kennen uns gut. Ich habe mit eben mehr als ein Bier gesagt, du Bühne, es wäre doch etwas, ein Globisong, den wir allen Kunden können abgeben als CD. Und der Bühne reist auch gerne und ist sehr authentisch zum Thema Reisen, wird davon schreiben und so hat es den Song gegeben.
Tja, da ist er. Ihr hört den Fokus am Montagabend. Mit Patent Ochsner, Globetrotter heisst der Song. Auf Wunsch vom Globetrotter-Chef André Lüthi.
Ich bin ein Fass ohne Boden ohne Fernwehfahrer. Geh bis an Rand vor Welt und dann noch einen Schritt mehr. Ohne Kompass, ohne Stoppuhr. Es gibt noch so viel, was ich noch nie habe gesehen. Die Welt ist ein Wunder. Vor mir hat verstanden.
Dand Ochsner im Fokus. Globetrotter und so ein Weltenbummler ist heute Abend mein Gast, der André Lüthi. Vom Bäcker-Konditor zum Chef von diesem Reisebüro, das in der Schweiz in den letzten Jahren am schnellsten gewachsen ist. Angefangen hat Globetrotter, wir haben es vorher gehört, als Einmann-Unternehmen in einem Velokeller. Und André Lüthi, der Song, den wir hier hören, ist das der, wo eure Mitarbeiter jeden Morgen müssen singen müssen, wie wir antreten in einer Reihe?
Also wirklich eine Reihe. Wenn es nicht eine Reihe ist, dann müssen wir zweimal singen. Nein, auch. Wir haben ja alle einen riesen Plausch gehabt, hat es den Song gegeben vor 2 Jahren. Und der läuft ab und zu auf mein Telefon beantwortet.
Okay, was gibt es denn eigentlich noch zu entdecken in einer entdeckten Welt? Über das möchte ich hier mit Ihnen nachher gerne ein bisschen ausführlicher reden. Zuerst möchte ich Ihnen aber ein paar ganz kurze Fragen rund ums Reisen stellen und bitte um kurze Antworten. Der schönste Ort von der Welt?
Tibet.
Der unangenehmste Ort von der Welt?
Das ist jetzt eine ganz schwierige Frage. Kirchverbrennung in Delhi.
Der schönste Strand der Welt?
Nord-Sulawesi.
Ihr Lieblingssouvenir?
Ein kleiner Buddha.
Das billigste Hotel?
Das Zelt.
Ihre Lieblings-Airline?
Oh, die Frage kann ich nicht beantworten.
Okay, Joker. Die grösste
Wasserflugzeug, ich kann es so sagen.
Die grösste Verspätung, die Sie je erlebt haben?
4 Tage Hongkong.
Und das exotischste Gericht, das Sie je gegessen haben?
Das war eine Rattenschwanzsuppe in Südwestchina.
Und wie schmeckt die?
Grusig, wenn ich das so darf sagen.
Eine Rattenschwanzsuppe in Peking. Sie haben vorhin Nord-Sulawesi angesprochen. Ich war dort auch schon mal. Und ich glaube, Sulawesi kommt unterdessen auch Schnitzel-Pommes frites über. Jetzt sind Sie ja ein Reisebüro, das eben den Ruf hat, Leute nicht auf die austrampelsten Pfad von unserer Welt zu schicken, sondern in die unberührte Welt raus. Nur gibt es ja das unterdessen eigentlich nicht mehr. Ist das eigentlich immer eine Mogelpackung, die Sie verkaufen müssen?
Nein, ich glaube, es geht auch nicht darum, dass man die letzten weissen Flecken entdeckt. Ich finde, es geht darum, was möchte ich für mich selber, vor allem möchte ich mich selber entdecken. Und dementsprechend suche ich mir dann ein Land dazu. Und wenn man vielleicht mal zwischendurch den Lonely Planet ablehnt und sagt, jetzt steige ich irgendwo in ein Land in einen Zug und steige dann nach genau einer Stunde aus, oder wenn man wieder den Zug in der Stille hat, und schaue, was passiert. Und dort hat es sicher irgendwo ein Hotel oder ein Guesthouse. Da kann man noch Menge weisse Flecken entdecken, wo einem viel mehr bringt, als wenn man jetzt wirklich eben zum Nordpol muss oder auf Everest. Das ist sowieso keine weisse Flecken mehr. Dort war schon Menge. Aber der von weissen Flecken, wenn es noch gibt, sollte man nicht darüber reden. Den muss jeder selber finden. Aber ich glaube gleich, man kann täglich weisse Flecken finden. Auch schon im Leben.
Sie haben vorhin den Lonely Planet angesprochen, die Reisebibel für Individualtouristen oder für Backpacker. Ich meine, die Gefahr die besteht natürlich schon, auch bei Ihnen, also bei Ihrem Geschäftsmodell, also dass Sie eben genau das Gegenteil bewirken, also nämlich eine Standardisierung, also eben nicht die Individualisierung, die Sie propagieren. Man bucht bei Globetrotter, man kauft sich den Lonely Planet und hockt dann zusammen mit 30 anderen irgendwo in Vietnam am Strand. Mit anderen, die am gleichen Ort gebucht haben und spielt Didgeridoo.
Ja, das ist absolut richtig. Wegen dem glaube ich, eine gute Reiseberatung, das fängt ich anders an. Warum muss ich in ein Land? Dann muss ich mich mal richtig vorbereiten. Mit Freunden reden, Bücher lesen und so. Und dann kommt es halt so weit, man lässt sich vom Profil beraten, man bucht und man kommt auf den Lonely Planet. Ich habe nichts gegen Lonely Planet. Er hat auch sehr viele gute, in Kurzform Informationen über Land und Leute. Und gleich empfehle ich jedem, der Lonely Planet hat, und es ist fast jeder, legt ihn zwischendurch mal ab und sagt, für 4 Tage kein Lonely Planet, ich suche selber ein Hotel. Dann hat man garantiert keine anderen Touristen in jedem Land. Oder sage ich, schaue jetzt einfach am Bahnhof, was passiert, und steige ein. Und es ist ein bisschen schade, ich habe da auch ein bisschen Probleme. Mhm. Oft kommt es mir ein bisschen so vor, wie bald die Grösste. Wir tun immer so ein bisschen über Pauschaltouristen, das ist noch so ein bisschen Mode, über die ein bisschen schnöden. Es ist kein Tourismus besser als der andere. Und manchmal habe ich das Gefühl, die Lonely Planet Group ist die grösste Reisegruppe der Welt. Mhm. Also kann man selber auch ein bisschen steuern.
Das tut Ihnen, also ich spüre es fast ein bisschen, es tut Ihnen auch weh. Also, wie gehen Sie denn selber als Weltenbummler, der eben schon vor 30 Jahren allein auf China oder auf Indien oder in Indien gereist ist, dass Sie mit Ihrer Firma eben auch zur Verwässerung von der Kulturen beitragen?
Das ist absolut richtig. Und dort, finde ich, ist es einfach die Verantwortung von jedem Reisebüro, von jedem Touroperator, seine Kundinnen und Kunden eben aufzuklären, respektive zu sagen, du, schaue noch Film, lese noch ein Buch, ich wiederhole mich, mach weniger, du irgendwo versuch, an die Tiefe reinzulaufen, einen Aspekt von einem Land, auf Küche oder auf Kunst oder eben auf die Religion oder was auch immer. Da versuchen wir, ein bisschen Bewusstsein zu generieren. Klar gelingt das nicht immer, aber in kleinen Schritten, in kleinen Ansätzen, glaube ich eben schon, weil wir das ja auch selber versuchen vorzuleben.
Das heisst ja auch, sich anständig benehmen im Ausland. Wir als Schweizer, wo ja, glaube ich, als Vielreisende gelten, das hat natürlich mit diesem relativen Reichtum zu tun. Eigentlich haben wir es ja nicht im Blut zu reisen. Wir haben ja nie Kolonien gehabt. Spüre ich jetzt das, wenn Sie zum Beispiel Schweizer im Ausland erleben, dass wir vielleicht ein bisschen zurückhaltender sind als andere Reisevölker?
Ja, das ist aber ganz eine persönliche Wahrnehmung. Ich würde da nicht urteilen, aber die Schweizer sind angenehm zurückhaltender, sogar oft. Weil man einfach auch ein bisschen Respekt hat. Und ich finde, es sollte eigentlich grundsätzlich ein Thema sein beim Thema zum Reisen. Also Respekt vor den anderen Ländern und Zurückhaltung üben, sei es im Kontakt mit den Leuten, sei es wie man angelegt ist in einem Tempo, sei es mit dem Fotografieren, ein Riesenthema.
Welches ist denn das unangenehmste Reisevolk?
Das sind ja Fragen heute Abend.
Ja, also man hört, die Engländer sind laut, die Inder, die befehlen
ja, nicht alle. Ich glaube, man kann das gar nicht so pauschal sagen. Es gibt schräge Schweizer, by the way. Also, ich glaube, man kann nicht nach Nationen. Das geht gar nicht. Das ist der Typus Mensch. Es ist einfach so, die nur reisen gehen, dass sie den Pass voll Stempel haben, das ist ein anderes Thema. Die tun sich meistens ein bisschen anders beneiden. Das ist ein bisschen salopp gesehen.
Kann man Reisen lernen?
Ja. Aber ganz in kleinen Schritten, glaube ich. Und der sagt, ich brauche das nicht. Ich bin wohl im Lötschental und im Graubünden und ich brauche nicht raus da in die grosse Welt. Das finde ich natürlich, der ist auch schon ein schöner Schritt weiter. Ich glaube, jeder Mensch spürt selber, was für ihn stimmt und was ihm gut tut und was ihn weiterbringt. Auch zum Thema Ferien, Reisen.
Über das möchte ich gerade reden. Es nimmt mich ein Wunder, woher kommt denn eigentlich der Wunsch, so quasi das Verlangen, etwas für sich allein zu haben?
Also ich glaube, es ist nicht etwas alleine haben, es geht mehr darum, etwas Neues entdecken. Das steckt doch in uns Menschen, die Zeit, dass es uns gibt, glaube ich. Ich sage es immer wieder gerne, wiederhole mich. Also, geh schauen, was hinter dem Hügel ist. Das war schon vor 3000 Jahren so gewesen. Etwas Neues lernen kennen, sei es ein Stück Natur, sei es ein anderes Land, eine andere Kultur. Das, ich glaube, das steckt einfach in uns Menschen. Das können wir einfach nicht abstellen. Und das ist der Grund, aber es für sich alleine zu haben, ist ein bisschen höherer Anspruch, finde ich.
Das ist denn Ihnen auch schon auf Reisen, ist Ihnen auch schon der Gedanke gekommen, ich gehöre da gar nicht an, ich habe da nichts verloren?
Ja.
Wo?
Das ist mir gekommen, als ich sehr reisenunerfahren das erste Mal, das mehr als 20 Jahre, in Kalkutta war, im Armenviertel. Wir laufen dort um, so, wie man es kennt, als Tramper, als Tourist, da sind wir einfach Fehlplatz vorgekommen. Also überfordert gewesen. In dem Elend zu stehen, hilflos, wir hätten können helfen, noch können richtig kommunizieren mit diesen Menschen dort. Wir haben einfach geschaut. Und das hat mich aber nachhaltig geprägt. Aber dort im Moment, ja, das bin mir ganz komisch vorgekommen.
Wenn man so ein bisschen schaut, die Geschichte vom Tourismus überhaupt, die ist eigentlich noch gar nicht so alt. Es hat natürlich Entdecker gegeben, ganz früher. Es hat immer schon Pilgerreisen gegeben. Das haben schon, glaube ich, die alten Ägypter kennt, die Muslime, die auf Mekka oder Christen, die auf Lourdes gereist sind. Aber Reisen als Selbstzweck, woher kommt das?
Ich glaube, das ist ein Stück weit entstanden durch Kolonialisierung. Also die Holländer, die Spanier, die Franzosen, die natürlich aus wirtschaftlichen Gründen mal raus sind, die weite Welt, haben natürlich dort einiges in Bewegung gesetzt. Und die Suche nach dem Andersartigen, wir hatten natürlich vor ein paar hundert Jahren auch die Möglichkeit und die Mittel nicht gehabt. Aber dafür ist man zur Hölle aus und hat gesagt, jetzt gehen wir mal ins andere Tal rüber. Was ist echt dort? Oder ist man vom letzten Tal nach Zermatt? Oder ist das die Weltreise gewesen, vielleicht? Ich weiß es nicht. Und mittlerweile haben wir einfach die Möglichkeiten, in Form von Technologie und so weiter, dass wir einfach die ganze Welt können anschauen und entdecken.
Und also der Massentourismus, der ist, glaube, das kann man, glaube, so ein bisschen zurückführen, der ist nach dem Zweiten Weltkrieg aufgekommen. Es sind, glaube, die Engländer gewesen, die zum Beispiel viele in die Schweiz gekommen sind.
Skifahren.
Genau, der Alpinismus, die gute Luft. Es gibt, glaube, unterdessen 688 Millionen Touristen. Die WTO hat die Zahl, glaube ich, mal irgendwie ausfindig gemacht, Leute, die Ferien machen. Und es werden immer mehr. Haben Sie das Gefühl, der Mensch, der reist, ist auch glücklicher als der, der nicht reist?
Nein, leider nicht. Und ich glaube, jetzt müssen wir unterscheiden. Das ist eine gute Frage, die Forderung. Warum geht man heute? Und ich glaube, oft hat es so zu tun mit unserem Leben. Also wir haben so eine ein Stress. Ein Stress ist vielleicht das Falsche. Wir sind unter einer Belastung, unter Druck, beruflich, privat, überhaupt. Und sowieso die Welt, die Gesellschaft fordert uns. Und dann kommt ja automatisch das Bedürfnis, eben nach den 3 Wochen Liegestuhl, nach Erholung. Und das ist vielleicht halt, vor 300 Jahren hat man auch viel mehr Arbeit gehabt, noch vielleicht mehr Belastung, physisch, psychisch, aber es war gleich zufriedener gewesen. Und hier kommt es mir schon manchmal schon vor, wie wir würden die Reise und die Ferien so ein bisschen als Ersatz anschauen, 48 Wochen wirklich für 4 Wochen zu erholen. Und das kann einen Teufelskreis geben. Und das sollte sich vielleicht jeder für sich mal überlegen, was ist genau der Weggrund, dass ich in die Ferien gehe. Und dann kann man auch bei der Ferie etwas machen, auf dem Liegestuhl liegen.
Es gibt auch noch einen weiteren Punkt. Also, ich habe manchmal fast ein bisschen das Gefühl, heute kann man sich als moderner Mensch schon rein aus Horizonterweiterungsgründen gar nicht mehr leisten, nicht zu reisen. Wie sehen Sie das?
Also die Nachbarn sagen, schau mal, die können nicht mal ins Ausland. Das finde ich überhaupt nicht. Also, ich kenne Menschen, die reisen nicht und sind in meiner Äußeren, wie ich das so wahrnehme, sehr, sehr zufrieden und glücklich mit ihrem Leben hier. Und die leben nicht irgendwo in einem Hütli auf der Alp. Das sind Menschen wie wir zwei. Und einfach sagen, es stimmt für mich, wenn ich hier ein paar gute Bergwanderungen mache pro Jahr oder halt so eine Woche ins Tessin gehe, ich brauche nicht nach Alaska oder nach Kenia.
Aber um die Welt besser verstehen, muss man reisen.
Das ist meine persönliche Meinung, dass das Reisen extrem viel kann beitragen zur Völkerverständigung, zum Dialog. Oder eben das, nochmal, das Lagan, sich etwas Neues aussetzen, auch zur persönlichen Entwicklung. Und auch nicht einfach von daher zu kommen und zu sagen, die Schweiz ist ein Seich. Und man schaut vielleicht auch die Schweiz ein bisschen mit anderen Augen an, versteht und mehr, was hier abgeht. Wegen dem sage ich immer, das Reisen ist eine der besten Universitäten, die es gibt auf diesem Planeten.
Mhm. Und trotzdem, der grösste Teil der Weltbevölkerung, der kommt in seinem Leben, glaube ich, nicht weiter als 40 Kilometer von seinem Geburtsort weg.
Richtig.
Das ist auch noch beeindruckend, oder? Das vergisst man dann gern.
Ja,
in unserer westlichen
Welt. Und wisst ihr was? Die Leute, wenn es eine Messung gibt über Glück, das ist jetzt meine Meinung so, die Leute sind nicht unglücklich, weil sie noch nie in einem Flieger gehockt. Also schlussendlich ist das Reisen gleich nicht die Rettung für uns Westler, die halt jetzt Möglichkeiten haben.
Mhm.
Ich glaube, es muss ein bisschen tiefer gehen, dass es etwas kann weiterentwickeln kann.
Das Reisen ist ja wahrscheinlich auch so ein bisschen ein Ersatzabenteuer. Ein Abenteuer, das in der westlichen Welt häufig fehlt. Ich habe auch schon auf einer Reise im hintersten Indonesien Probleme bekommen und dann plötzlich so etwas wie einen verkümmerten Überlebensinstinkt gespürt, wo man eben im Alltag, was soll ich sagen, wo verkümmert ist, ja, wo man gar nicht mehr braucht. Ist denn das auch ein Antrieb oder Ihr Antrieb zu reisen, zu Abenteuer?
Ja, gut, das Wort Abenteuer ist ein bisschen dehnbar, ich finde es noch ein gefährlicher Begriff, aber ich glaube, wir Menschen würden grundsätzlich noch gerne improvisieren, situativ entscheiden. Und das lässt unser Leben, das wir hier führen, einfach kaum mehr zu, zum Teil. Und auf einer Reise kann man zwischendurch, wenn man eben ein bisschen anders reist, zwischendurch das Buch ablehnt, das Reisehandbuch, situativ reagieren. Man hat Angst, ein gutes Gefühl, eine Ungewissheit, wie kommt es auch raus, bin ich echt dann dort? Und eigentlich ist es, glaube ich, etwas Urmenschliches, was uns hier in unserem Leben leider immer mehr verloren geht. Und dementsprechend wird es fast kompensiert, vielleicht auf diesen Reisen. Das sind nicht eigentlich Abenteuerreisen.
Schlussendlich führt natürlich das viele Reisen, also dann auch ja, dazu, dass zum Beispiel der Mount Everest ein Müllhalden ist. Über das ganze Ökologische haben wir jetzt noch nicht geredet. Was kann denn ein Reisebüro wie Ihres überhaupt machen, um die Umwelt so wenig wie möglich zu belasten?
Also in dem, dass wir grundsätzlich mal unsere Kundinnen und Kunden aufklären über die Gratwanderung Tourismus, sprich der Tourismus, der viel Chancen birgt. Also Völkerverständigung, der volkswirtschaftliche Aspekt ist vermutlich der grösste Arbeitgeber direkt, indirekt auf diesem Planet. Andererseits aber auf die Gefahr aufmerksam machen, die soziokulturellen Probleme, dass Sherpas nicht mehr durch ihr Land bewirtschaften, sondern für den Tourismus arbeiten. Und dann geht das Land das Loch ab durch die Erosion und so weiter. Die ökologischen Probleme, wenn man das mal versucht, die Publikationen, in Kataloge, in Gespräche einzubringen, glaube ich, dass viele Menschen sich auf eine Art ein anderes verhalten. Plus, dass man als Touroperator halt Hotel aussucht, man weiss, die Heienkläranlage. Oder wenn man ein Hotel weiss, wo man getauscht wird und viel Wasser braucht, aber 50 bis 100 Meter hinten dran ist ein einheimischer Dorf, der kein Wasser mehr hat wegen dem, dass man das meidet. Und dann, glaube ich, müssen wir uns auch an den Nasen nehmen, die ganze tourismusverantwortliche Welt, dass man dann noch ein bisschen mehr, nicht ein bisschen, dass man mehr machen kann zu dieser Thematik und mehr fordern zum Teil von diesen Leistungsträgern in diesen Ländern.
Was einem natürlich dann auch wieder auffällt, das ist einem vor allem im Zusammenhang mit dem Tsunami aufgefallen, es ist natürlich diesen Leuten dann auch nicht geholfen, sagen wir in Indonesien oder in Thailand, wenn man eben nicht mehr kommt. Also, weil man nicht so einen grossen ökologischen Fußabdruck hinterlassen will. Die Länder, die Menschen sind abhängig heute vom Tourismus.
Ja, aber ich finde, wenn wir gehen, schlussendlich können die Einkäufe von diesen grossen, das ist einfach der Pauschalreise, die können ja auch steuern, können sagen, du, wir verknüpfen einen Vertrag an die und die Bedingungen, sprich Minimumlöhne, Kläranlage und so weiter. Ich glaube, dort schon gehen, aber vielleicht dort hergehen, wo man weiss, es ist in dem Sinn verantwortbar für das Land und für die Volkswirtschaft und für die Ökologie, was natürlich ein hoher Anspruch ist. Und ich glaube, es geht nicht um zu missionieren, aber einfach, je mehr dass man darüber redet und daran arbeitet, kann man das Bewusstsein fördern von den Leuten in diesen Ländern und dann können wir ja etwas beitragen.
Der andere Leute, Chef von Globetrotter hier im Fokus, sie sind kürzlich auch in China gewesen. Während der Olympischen Spiele haben dort Schweizer Wirtschaftsleute umeinander geführt. Man weiss von ihnen, oder ich weiss von ihnen aber auch, dass sie sehr viel im Tibet unterwegs gewesen sind. Das haben sie vorher schon gesagt. Wie haben sie jetzt die beiden Kulturen unter einen Hut gebracht?
Ja, sie immer müssen unter einen Hut bringen. Sie waren zuerst mal ein bisschen Tibet gewesen. Also, die ganze Problematik Tibet, Die finde ich, ist einfach schade, ist verhärtet. Ich glaube immer noch an Dialog. Und der Dalai Lama, der ja für eine autonome Region kämpft eigentlich und nicht für ein unabhängiges Tibet. Und die sture chinesische Haltung. Ich wünsche mir einfach, dass man dort irgendwo durch eine Vermittlung von einer anderen Seite nochmal zu einem Dialog kommt und dass wirklich China einsieht, dass Tibet bleibt und nicht immer mehr. Und wieder 1 Million Chinesen im 09. überkommen. Aber andererseits gibt es Millionen, hunderte von Millionen von chinesischen Menschen, die von dem gar nichts wissen, die ihr Leben führen, die ganz feine Menschen sind. Also die Pauschalisierungen finde ich ziemlich happig. Aber wenn man über die Leute an der Spitze redet, ja, dann muss man, glaube ich, ein bisschen Klartext reden. Und dort ist es natürlich schon interessant, mal die chinesische Sicht, das gehört aus wirtschaftlicher Sicht, weil unser alter Mann hat gesagt, Frauen und Mann, China ist zum Merkhof von diesem Planeten geworden.
Zum Werkhof?
Ja, zur Fabrik. 80% der Handy, 90% der Schuhe, ein grosser Teil der Kleider wird in China gemacht. Ihr kommt näher und sagt uns, wir verbesten die Umwelt und das stimmt nicht mehr. Irgendwo sind wir doch beide ein bisschen schuld am Dilemma zum Thema Ökologie. Und das waren sehr interessante Gespräche, finde ich, ohne die Chinesen in Schutz zu nehmen. Aber es hat auch mir wieder die Augen aufgetan. Es sind immer zwei Seiten dieser ganzen Problematik. Und bei den Chinesen ist es halt auch wichtig, dass man platziert, was einem nicht passt. Aber eben, dass sie das Gesicht nicht verlieren mit einem gewissen Anstand, aber gleich bestimmt.
Sie haben uns auch noch ein bisschen Musik mitgebracht, und zwar tibetische Musik, tibetische Mönchsgesänge. Wo haben Sie die entdeckt?
Also die CD, die kommt aus Kathmandu. Und das ist das Omani Padme Hum. Das ist ein Mantra, also, wo im Prinzip nichts anderes ist als... Also 1:1 übersetzt man weniger «Odu Juwel in der Lotusblüte». Oder für mich frei übersetzt ist eigentlich das wahre Glück findest du nur mit dir selber. Das hast du weder irgendwo in der Welt draussen, noch bei einem tollen Lohn, noch bei einem schönen Auto.
aus dem Tibet hier im Fokus auf der RS3. Das ist Musik, die mein Gast mitgebracht hat, der André Lüthi, Weltenbummler, Abenteurer und Chef vom Reisebüro Globetrotter. Ja, wer so viel reist wie sie, hat einen Haufen Schönes, aber auch einen Haufen Elend gesehen auf der Welt. Sie haben vorher Kalkutta mal erwähnt, auf einer von ihren ersten Reisen. Wie sortieren Sie denn das im Kopf? Wie verarbeitet Sie diese schlimmen Bilder, wenn Sie so viel unterwegs sind?
Ja, ich glaube, es zeigt mir einfach auf, wie vielfältig und wie vielschichtig das unser Leben ist auf diesem Planeten und zum Teil auch wie ungerecht. Und gleich die Verarbeitung läuft auch darüber, dass es mit Menschen, die materiell sehr wenig haben, oft eben auch so gute und herzliche Begegnungen gibt. Wo ich dann aber wieder spüre, weisst was, es ist gleich nicht nur das Geld, wo im Leben einen Sinn gibt. Und dort, wo es natürlich dann ganz hart wird, wenn es darum geht, eigentlich etwas zu essen zu finden, ja, dann machen wir schon ernsthaft Gedanken, was kann ich dazu beitragen, dass das abnimmt oder respektive etwas Kleines dazu beitragen. Aber es ist so schwierig.
Ist denn das auch der Grund, wieso sie immer wieder gehen? Ich denke, das ist noch oft so, dass man halt muss weggehen muss, um es wieder mal zu sehen, dass es nicht so wichtig ist, wenn der Zug eine Stundenverspätung hat oder, das, oder wenn einem der Bus vor der Masse wegfährt.
Ja, oder auch, wo zu sehen, dass das Geld nicht alles ist. Und ich finde darum, es ist auch ein Wechsel, also eine Reise, nicht nur ein Nähsein von anderen Menschen und Kulturen. Und ich glaube darum, wenn man manchmal so in Ländern ist und mit den Leuten erzählt, wie es uns geht, zum Thema Arbeitslosigkeit, Stress, wie wir so leben und wie glücklich dass wir vielleicht sind oder wie unglücklich, obwohl wir alles haben, haben auch die manchmal ein Schmunzeln auf dem Gesicht, obwohl sie nicht so viel Geld haben wie wir. Und jetzt bin ich wieder bei meinem Glücksbarometer, ich möchte mal wissen, was er mehr ausschlägt. Und das ist sicher ein Grund, für auch immer wieder zu reisen. Aber ich möchte versuchen, es ist ein höherer Anspruch, aber ich möchte auch etwas geben, um vielleicht zwischendurch zu zeigen, dass nicht unsere Welt einfach das Beste ist, wie wir leben im Westen, sondern dass wir auch mehr unsere Geschichten und Sachen, was wir ja stark wissen.
Ich persönlich habe Sie zum ersten Mal so richtig medial wahrgenommen nach dem Tsunami oder ja gerade kurz nach dem Tsunami. Sie sind damals sofort auf Südostasien gereist, ich weiß es nicht mehr genau, wo überall. Karl Lack, man hat Fernsehbilder von ihnen gesehen, beim Helfen, beim Aufräumen, beim Leute suchen. Das ist ja schlussendlich fast ein bisschen, wie soll ich sagen, makabere Popularität, die sie dort bekommen haben. Hat man ihnen das dort auch vorgeworfen?
Ja, es hat also ganz vereinzelte Stimmen gegeben, was mir sogar so haben gesagt haben. Da bist du dort runter, wegen den Medien. Also, da muss ich auf die Menschen sagen, solche sage ich. Also, Geschichte ist die gewesen, dass man einfach merkt, dass ganz viele Individualreisende gestrandet waren, keine Hilfe hatten, weil sie keinen Tour-Operator hatten, dass eine Versicherungsgesellschaft mich jeden Tag fragt, einen Arzt zu begleiten. Und so ist das entstanden, weil ich die Gegend sehr gut kennt. Mhm. Und die Verarbeitung von dem, ja, das ist ein happiger Punkt gewesen, muss ich sagen, wenn man da hunderte von Leichen pro Tag sieht. Und dort hat mir jetzt aber auch wieder zu reisen geholfen. Also, der Buddhist, der ja sagt, wenn ein Mensch tot ist, ist der Körper noch die Hülle. Das ist jetzt nicht mehr eben der. Das ist einfach jetzt wirklich noch der Plastiksack, ein bisschen komisch ausgedrückt. Aber die Seele und alles ist schon ganz an einem anderen Ort. Ich habe da mal im Tibet mit dem Lama, mit dem Übersetzer, stundenlang über den Tod geredet. Und das hat mir dort wirklich geholfen, in dieser Situation. Das auch zu verarbeiten, also das unmittelbar, was man gesehen hat, nicht das vom Schicksal sonst, was dann über die Menschen ist, kommt. Das Glück war, dass ich niemand kennt. Sonst wäre es auch ganz anders gewesen.
Und hat es Ihnen dann auch wehgetan, dass man fast so Ihnen vorgeworfen hat, der macht die Marke Globetrotter populär mit so einer Tragödie?
Ja, also das hat mir jetzt also echt... was ich habe vernommen, sind ganz vereinzelt gewesen, aber das hat mich beschäftigt. Das hat mich echt beschäftigt. Und zugleich ist aber dann auch wieder die andere Seite gewesen, nach einem Ding, nach einem Dienstagsclub, wo hunderte von Mails kamen von Leuten. Positive Mail, gute Mail, die haben gut getan. Aber ich glaube, das ist auch einfach auch zu leben.
Also man kann auch sagen, sobald man hilft, kommt man den Vorwurf über vom Gutmenschentum. Ist auch ein Ausdruck von einer zynischen Gesellschaft, ein bisschen weit grundsätzlich. Wenn man sich so ein bisschen über sie herumlässt, über andere Leute, dann fällt auf, oder ist mir auf jeden Fall aufgefallen,
gefallen. Sie sind ein absoluter Sympathieträger. Er kommuniziert sehr gut, er hat einen guten Ruf bei den Mitarbeitern. Sie kennen, glaube ich, alle 220 Angestellten beim Namen.
Nein.
Nicht? Ja, das hat man mir aber gesagt. Ich habe mit einer ehemaligen Mitarbeiterin telefoniert.
Den Namen kennen sie noch nicht.
Der perfekte Familienvater, der wo Teilzeit arbeitet. Wo sind denn die Brüche bei anderen Leuten? Tobi, zieht die beim Reisen aus?
Ja, und noch schnell wegen Teilzeit arbeiten. Das ist, also klar, wenn ich meine 8 Wochen Ferien nehme, ist es Teilzeit. Aber ich arbeite nicht mehr Teilzeit, also ich arbeite 5 Tage in der Woche.
Aber gleich nochmal auf das zurückzukommen, also so der Sympathieträger, den alle gut finden, ist seine Wohl in dieser Rolle?
Ja, nicht immer, weil ich habe natürlich auch gemerkt, oder das ist nicht das, was man dann mit sich selber in Zwiespalt kommt, oder, dass ich das auch gerne mache. Also man muss ja dann aufpassen, dass es nicht zu einer Sucht wird. Ich stehe gerne auf einer Bühne und rede zu Leuten oder erzähle etwas und so. Und dort wollte ich dann gleich wieder durch das viele Reisen so wieder versuchen, hey, wo ist eigentlich dein Inneren, deine Ruhe, dein Frieden, das ewige Rennen? Das bringt mir so zwischendurch schon in einen rechten Knatsch, wo ich dann muss sagen, sei jetzt Junge, jetzt stopp mal. Das ist der eine Aspekt, der mich manchmal so ein bisschen zerrüttet. Und das andere, also auch ich habe meine Böcke und meine Fehler, und zwar ziemlich, das hat die Mitarbeiterin sicher auch erzählt.
Nein.
Nein. Aber ich hasse ihn.
Okay.
Und das ist natürlich hohe Ansprüche mehr und es gelingt mir nicht immer, dann ist man auch frustriert. Und dann bin ich dann manchmal auch mühsam.
Das ewige Rennen, was Sie vorhin gesagt haben, nimmt mich Wunder, wie da Ihre Kinder darauf reagieren. Sie haben gesagt, 5 bis 7 Wochen pro Jahr sind Sie unterwegs mit Ihren beiden Kindern. Das heisst, die sind wahrscheinlich 9 und 7, sind es, glaube ich. Die sind auch schon weit rumgekommen.
Die sind sehr weit rumgekommen. Ja, also die sind schon mit 1,5 in Nepal auf dem Elefant gesessen. Wir sind in der Mekong mit dem Boot. Wir sind
brauche ich? Also, gefällt das auch Kind überhaupt, so viel zu reisen?
Das ist eine gute Frage. Also, einfach so zu sagen, einem 1,5-Jährigen in Nepal gefallen, wäre gelogen. Aber Punkt. Oder auch Namibia. Oder mit, sind wir gerade heimgekommen von Kanada auf einem Kanu-Trip, wo wir sie aussetzen in der Wildnis. Nein, aber das Zusammensein mit den Eltern...
Wo wir Kinder ausgesetzt haben?
Ja, wir sind dabei gewesen. Wir sind rausgeflogen von einem Fluss mit einem Wasserflugzeug. Wir haben einen Fluss befahren. Meine Frau und ich mit 2 Kindern im Kanu, Gepäck und alles drin. Für 10 Tage zu essen, Schlafsack und go. Und so, oder ja. Aber dem muss ich sagen... Es geht darum, mit den Kindern zusammen etwas zu erleben. Und jetzt, im Alter von 7 und 9, habe ich das Gefühl, die haben echt einen Plausch. Also die Neva, die 9-Jährige, reiten zu leben gerne. Ich bin mit der in Kanada reiten oder in Kenia mit dem Ross auf Safari Giraffen suchen. Das ist also noch heiss. Das Kind hat das schon mitbekommen. Aber es geht, glaube ich, mehr darum, einfach mit ihnen zusammen zu sein. Und das spüren sie auch. Aber ob sie, in welchem Land das sie sind, da haben die recht. Es könnte im Tessin sein. Absolut richtig.
Also ist es ein Thema, wo ein Haufen junge Familien betrifft. Die einen sagen, man kann mit dem Kind überall an, andere sagen, sicher nicht. Das Kind fühlt sich am wohlsten daheim. Was sagen Sie?
Ich finde einfach das Tolle, es tut jetzt mehr gut als ewig, um ein Kind zu entschleunigen. Die haben mehr beim Reisen bremsen. Da fährt man nur noch 2 Stunden Auto pro Tag, macht immer 2 Nächte an einem Ort, wo man übernachtet, wenn sie noch klein sind, so bis 6, 7. Das ist das eine. Das andere Kind tut extrem Türen auf. In Afrika oder in Asien, wenn irgendwo in ein Restaurant, in ein Hotel kommen mit 2 Kleinen, da wird alles möglich. Im Restaurant, wir sind x-mal in Asien mit unseren Kindern, wir haben die nie gesehen beim Essen. Das Staff kam vom Restaurant, hat die mitgenommen, spielen in der Küche. Eins ist mal ein Flieger verschwunden, war im Cockpit, vom Schoss, vom Pilot in Asien, also und so weiter. Ich finde, Kinder tun extrem Türen auf, ein Land von anderen Seiten lernen zu kennen und vor allem viel langsamer lernen zu kennen. Aber man muss eine Reise mit Kindern gut vorbereiten. Und die Hysterie, die zum Teil entsteht wegen gesundheitlichen Problemen und Impfungen und so, ja. Aber es gibt auch gesunden Menschenverstand zu diesem Thema und es kommt auf das Land drauf an. Aber ich finde es absolut etwas Schönes mit Kindreisen.
Kinder kommen natürlich auch gerne wieder heim, haben vielleicht auch ein bisschen mehr Heimweh als wir Erwachsenen. Wenn nicht denn andere Leute Heimweh?
Das ist noch verrückt manchmal. Wenn ich alleine weg bin, ich träume davon, wegzugehen, eine tolle Reise zu machen. Und kaum bin ich weg, bekomme ich lange Zeit nach daheim. Das gibt es also echt. Und zwar nicht unbedingt jetzt nach der Familie. Einfach grundsätzlich, ich komme wirklich gerne wieder heim. Oder, jetzt ist es noch Wochen, kann ich wieder heim. Das gibt es also wirklich zwischen. Ich habe mit gutem Gefühl.
Haben Sie einen unerfüllten Reisetraum?
Nein, eigentlich nicht. Also im Moment bin ich wirklich
Glück. Aber hat das damit zu tun, dass sie überall gewesen sind? Nein, oder wollen sie es gar nicht mehr sehen?
Nein, aber ich finde, wenn ich Glück habe, habe ich noch die Möglichkeit, so viel dazu beizutragen, noch dieses und jenes zu machen, alleine oder mit der Familie. Und das freut mich mega. Und ich, so wie es jetzt gerade läuft, finde ich es eigentlich, es ist tiptop, ich bin zufrieden.
Nehmen Sie Musik mit auf Reisen?
Nein.
Nein, nie, ohne iPod?
Nein, nie iPod, nichts, noch nehmen nie Musik mit auf Reisen.
Also in dem Fall ist das auch nicht mit dabei im Gepäck. Der letzte Musikwunsch, den wir heute hören, Deep Purple Smoke on the Water. Ein Wunsch von André Lüthi, Chef von Globetrotter Travel Service, hier im Fokus auf DRS3. Ab morgen gibt es die Sendung auch als Podcast auf drs3.ch. Und weiter einen schönen Abend wünscht der Dominik Tiller. DRS3 Podcast.